Besser. Ja, von meiner Seite auch ein ganz herzliches Willkommen hier zu unserer 6. Klasse des 1. ACI-Kurses oder Asian Classic Institute-Kurses. Das Thema heute wird sein Karma, die 4 Gesetze des Karma und die 6 Probleme des menschlichen Lebens. Vorher aber noch einmal kurz zurück in die letzte Klasse. Da sprachen wir unter anderem über Meditation zum Thema Anhaftung an dieses Leben. Die eine Meditation dreht sich um die große Wichtigkeit, das große Glück, dieses menschliche Leben zu haben und wie wertvoll dieses menschliche Leben ist. Und die zweite Meditation ist die darüber, dass alles unbeständig und vergänglich ist, auch unser Leben. Wir werden sterben. Nichts aus diesem Leben hat 30 Sekunden nach unserem Tod noch eine Relevanz für uns. Nur der Dharma kann uns helfen. Und da wir nicht wissen, ob wir nicht eventuell heute Nacht sterben werden, müssen wir jetzt mit dem Dharma starten. Was ist der Beweis dafür, dass es zukünftige Leben gibt, dass es Wiedergeburten gibt? Der Beweis ist ganz einfach. Gershom Michael sagt, der Beweis ist so einfach, dass man es gar nicht glaubt. Hier ist er, dieser einfache Beweis. In diesem Moment hat jeder von uns hier beim Unterricht ein Bewusstsein. Ein Geistkontinuum ist in jedem von uns vorhanden. Und das, worauf sich der Geist jedes Einzelnen von uns gerade jetzt konzentriert, das ist der Inhalt dieser Unterrichtsklasse. Der Inhalt, der sich im Spiegel deines Geistes jetzt zeigt, das ist der Inhalt unserer gemeinsamen Klasse in diesem Augenblick. Was war dein Geist in dem Augenblick zuvor? Ich warte einen Moment, dann kann noch jemand hineingeholt werden.
Ja, hallo?
Hallo Ulla! Wir sind ja, schon dabei! Grüß dich!
Sorry, mein Internet war vorhin abgestürzt. Dann musste ich einige Aktionen machen, damit ich wieder rankomme.
Ich hoffe, super, dass du es geschafft hast.
Ja, danke.
Genau, wir sind bei Karma und haben noch einen kleinen Rückgriff auf die Meditation von der letzten Woche und es ging jetzt, wir sind gerade mitten im Tod sozusagen, das und wo das Bewusstsein, wo unser Bewusstsein sich jetzt befindet.
Aber Moment mal, das ist doch um 8 angefangen, ne?
Ja, und es ist 8:04.
Ja, ich dachte, es hörte sich gerade so an, als wenn du schon halbe oder eine Dreiviertelstunde dabei warst.
Nee, die kommt erstmal auf die Dreiviertelstunde, Ulla. Extra für dich.
Ja, danke, dann schalte ich mich jetzt stumm.
Okay, also nochmal kurz zurück. Was ist der Beweis, dass es zukünftige Leben gibt, dass es Wiedergeburt gibt? Wie schon Michael sagt, der Beweis ist so einfach, dass man es gar nicht glaubt. Also hier ist also dieser einfache Beweis. Jetzt in diesem Moment hat jeder von uns hier beim Unterricht ein Bewusstsein. Der Inhalt, der sich im Spiegel deines Geistes jetzt zeigt, das ist der Inhalt unserer gemeinsamen Klasse. Wo war dein Geist in dem Augenblick zuvor? Welchen Gedanken hattest du, bevor wir jetzt mit der Klasse heute Abend begonnen haben? Die Tatsache, dass du dich daran erinnern kannst, beweist, dass dein Geist wie eine Art Fluss, wie ein Strom von fließendem Wasser oder wie eine Kette mit vielen kleinen Geistesmomenten, die einander gereiht sind, funktionieren. Weil wir das wissen, deshalb gibt es zum Beispiel auch die Schule. Wir gehen deshalb zur Schule, oder besser, wir schicken unsere Kinder deshalb zu die Schule, weil wir glauben, dass das, was unsere Kinder in der ersten Klasse lernen, in dem Geist unserer Kinder haften bleibt und wir hoffen darüber hinaus, dass auch das, was die Kinder in der zweiten und in der dritten Klasse lernen, nicht komplett verloren ist zu Beginn der 4. Klasse. Wir alle glauben, dass das, was wir in der Schule in unserem Geist hineingetan haben, zumindest in Grundzügen erinnerbar ist. Natürlich gibt es eine Ursache für dein Bewusstsein heute und für den Moment deines Bewusstseins, der um 8:05 heute Abend gewesen ist. Und diese Ursache muss ein vorhergegangener Moment von Bewusstsein aus der Vergangenheit sein. Also meinetwegen ein Moment von Bewusstsein von 7:30 oder 19:15. Zur Veranschaulichung benutzt Gershom Michael einen Vergleich mit der Naturwissenschaft. Die westlichen Naturwissenschaften lehren uns, dass Materie nicht zerstört werden kann. Die Materie, die wir sehen, verändert zwar ihre Erscheinungsform über die Zeit, aber sie bleibt als Materie bestehen. Drastisch kann man das am Beispiel des Todes eines Menschen beschreiben. Wenn ich sterbe, dann wird mein Körper zerfallen, Maden und Käfer werden ihn auffressen, die Knochen werden zu Staub und geben vielleicht gute Erde ab für neue Pflanzen und Bäume. Man kann Materie nicht zerstören, man kann nur die Erscheinungsweise verändern. Der Buddhismus behauptet, dass es eine Hauptursache gibt für die Atome, für die Teile, die den Körper bilden. Und das ist vorherige Materie. Und alle Materie muss von physischen Ursachen kommen, aus Materie. Und dasselbe gilt für den Geist. Man kann den Geist nicht verbrennen, man kann ihn nicht anfassen, man kann Geist nicht sehen. Man kann ihn nicht lokalisieren, er ist unsichtbar und er ist erkennend und wissend. Aber Geist muss aus derselben Qualität kommen. Geist kann nur aus Geist entstehen. Bewusstsein kann nur aus Bewusstsein entstehen. Was verursacht nun also dein geistiges Bewusstsein der heutigen Klasse? Oder was verursacht denn nun dein Bewusstsein des jetzigen Unterrichts? Was ist die Hauptursache für mein Bewusstsein heute? Die Antwort ist einfach, die Ursache für mein heutiges Bewusstsein ist mein Bewusstsein von gestern. Das kann nicht anders sein. Geistiges kann nur durch Geistiges verursacht sein. Aus, Punkt. Das ist sehr einfach, das ist simpel, das ist der Beweis. Und so ist es. Weil du heute ein Bewusstsein hast, musstest du eines gestern gehabt haben. Wo soll es sonst herkommen? Bei Materie, also bei Dingen, fällt es uns allen sehr leicht zu bejahen und anzuerkennen, dass Materie aus Materie entsteht. Wenn wir dann noch annehmen, dass Materie und Geist oder Bewusstsein zwei komplett verschiedene Sachen sind und Geist nicht aus Materie entstehen kann, dann haben wir bewiesen, dass das Bewusstsein, das ich heute habe, nur aus einer einzigen Quelle stammen kann, aus meinem Bewusstsein von gestern. Und dies wiederum aus dem Bewusstsein von vorgestern und so weiter und so fort. Und das geht unendlich weit zurück, endlos. Der Geist ist ohne Anfang und unzerstörbar. Den meisten von uns wird es vielleicht spontan sehr schwer fallen, das zu akzeptieren. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Bei Materie fällt es uns leicht daran zu glauben, weil wir damit aufgewachsen sind und weil wir Mutter und Vater und den Lehrern und den Naturwissenschaften geglaubt haben. Aber im Hinblick auf unser Bewusstsein, da ist diese Anschauung neu für uns. Wir müssen uns erstmal daran gewöhnen und uns vertraut damit machen. Gishe Michael nennt dazu ein Beispiel aus dem Buddhismus, ein klassisches Beispiel. Es geht hier um die Fragestellung, sind Geräusche, sind Töne etwas, das gemacht wird? Sind Töne etwas, das hergestellt ist? Auf die Frage, haben Töne Ursachen, würden die meisten mit Ja antworten. Auf die Frage, wird alles, was eine Ursache hat, irgendwann aufhören zu existieren, kommt bei den meisten auch die richtige Antwort, ja, alles, was eine Ursache hat und damit einen Anfang, wird auch ein Ende haben. Wir gehen hier also davon aus, dass Geräusche verursacht sind. Auch wissend, wenn das so ist, muss das Geräusch irgendwann einmal aufhören. Aber nehmen wir nun einmal an, man trifft eine Person, die behauptet, Töne seien dauerhaft. Und diese Einstellung gab es im alten Indien tatsächlich. Vor vielen Jahrhunderten haben einige Menschen behauptet, dass die Silbe Om dauerhaft wäre. Wie können wir hier nun logisch argumentieren? Und, dann darauf weist Gishe Michael immer wieder hin, in der buddhistischen Debatte und in der Logik gibt es eine Grundregel. Man darf nur Argumente verwenden für seine eigene Beweisführung, die der Gegner vollständig anerkennt. Also, konkret, zurück zu den Menschen im alten Indien, nennen wir ihn Joe, der behauptet hat, ein Ton, nämlich die Silbe Om, ist dauerhaft. Man fragt den Joe, ist ein Ton etwas, das eine Ursache hat? Und Joe sagt, ja. Dann sage ich, und wenn etwas einen Anfang hat, muss es dann auch zu Ende gehen? Und Joe sagt wieder, ja. Dann könnte man weitergehen und sagen, wird die Silbe Om gesungen? Joe antwortet, ja. Dann ich, braucht es dazu Lippen und Zunge und Atem und einen Menschen? Und wieder sagt Joe, ja. Und was ist, wenn dieser singende Mensch dann stirbt? Was ist mit den Lippen? Leben die Lippen weiter? Und nun muss Joe zugestehen, nein, die Lippen sterben mit dem Körper des Sängers. Das ist meine Chance in der Beweisführung. Ich frage Joe, also hat die Silbe Om, hat der Ton Om ein Ende? Und die Antwort von Joe wird sein, ja, der Ton hat ein Ende. Joe, der Inder, akzeptiert also in diesem Jahr da das, dass der Ton von den Lippen des Sängers nach dem Tod des Sängers aufhört. Dass etwas, was einen Anfang hat, auch ein Ende haben muss. Das heißt, Joe hat die Informationen, die relevant sind, anerkannt und erkennt sie. Unser Joe und die Gruppe der Inder, die an den dauerhaften Ton Om glaubten, hatten aus den Fakten nur nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Nur dann, wenn der Gegner alle Fakten selbst kennt und für richtig hält, aber bisher andere Schlüsse daraus gezogen hatte, nur dann ist eine Debatte im Buddhismus okay und ein logischer Beweis ist gültig. Und der Buddhismus sagt auch, nur so ist die Wahrheit vermittelbar. Nur so kann man jemanden überzeugen. Der Gegner anerkennt dieselben Grundlagen und Fakten wie ich. Man kann jeden Menschen der Welt davon überzeugen, dass alles, was einen Anfang hat, auch zu Ende gehen wird. Und man kann auch jeden Menschen davon überzeugen, dass eine Wirkung und die Ursache für diese Wirkung aus demselben Inhalt, aus derselben Qualität bestehen müssen. Wir wissen, aus einer Kastanie wird stets nur ein Kastanienbaum werden und kein Apfelbaum. Aus einer Zitrone kann nur eine Zitrone wachsen und keine Birne. So einfach ist das. Und noch eine Frage liegt hier nahe, sagt Gesche Mölkel, nämlich die Frage, kann der Geist vom Körper verursacht worden sein? Beantworten können wir sie uns jetzt ganz leicht selbst. Haben Körper und Geist dieselbe Qualität? Sind Körper und Geist wie Kastanie und Kastanienbaum? Oder gibt es große Unterschiede zwischen Geist und Materie? Die Antwort ist sehr offensichtlich. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Körper und Geist. Und nebenbei, wir haben jetzt übrigens auch bewiesen, dass der Geist unendlich ist und es zukünftige Leben gibt. Aber nun zum eigentlichen Thema der Klasse, zum Karma. Genauer zu den vier Regeln des Karma. Die Regeln, nach denen Karma funktioniert, sind uns nicht direkt erkennbar. Diese Regeln und Gesetze sind tief verborgen vor uns. Dass es drei Erkenntnisebenen von Phänomenen gibt, darüber haben wir bereits in Klasse 2 kurz gesprochen. Hier zur Wiederholung noch einmal. Die erste Ebene, das sind offensichtliche Phänomene. Sowas wie Farben, Gegenstände, Formen. Die können wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen. Dann die zweite Ebene von Dingen, das sind die schwer wahrnehmbaren Dinge. Dazu gehört auch die Leerheit. Dazu müssen wir Logik und Analyse anwenden, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Und dann die dritte Kategorie, das sind die sehr tief verborgenen Dinge. Und dazu gehören die Gesetze von Karma. Die Gesetze von Karma sind also noch tiefer verborgen als das Prinzip der Leerheit. Die einzig mögliche Art und Weise, wie wir diese verborgenen Gesetze erkennen können, ist durch Deduktion, also durch Herleitung, die auf logischen Analysen und intellektuellem Verständnis basiert und auf Vertrauen in eine seriöse Quelle, aus der die Information stammt. Einen anderen Zugang haben wir nicht. Die Wahrheit der Gesetze von Karma können wir nur anerkennen, indem wir den Texten und den Unterweisungen glauben und Vertrauen in die Lehrer haben und in die Unterweisungen. Die vier Regeln von Karma. Karma, das hatte Silvia in der letzten Klasse auch gesagt, bedeutet übersetzt schlicht und einfach Handlung, Tat. Und zwar jeder Gedanke, jedes Wort, jede körperliche Handlung. Im Tibetischen ist es dieses Lele Jikten Natsukie. Karma ist jede Bewegung des Geistes und was diese Bewegung hervorruft. Die Regel Nummer 1. Tibetisch heißt sie Le Nyepa. Karma ist definitiv, heißt das auf Deutsch. Karma ist eindeutig und zwar im Sinne von positive Ursachen produzieren mit Sicherheit positive Wirkungen. Schlechte Taten bewirken mit Sicherheit schlechte Ergebnisse. Gutes Karma ist als jene Handlung, die ich in Gedanken, mit Worten und mit körperlichen Taten begehe, die mir in Zukunft ein positives Resultat beschert. Die Definition geht also sozusagen über die Wirkung, gut und böse. All das, was ein positives, attraktives Resultat für mich hervorruft, ist gutes, positives, weißes Karma. Also alle Gedanken, Worte, Handlungen, die ein positives Ergebnis für mich bringen. Schlechtes Karma ist dementsprechend so definiert als das, was ein negatives Resultat hervorruft. Also alle Gedanken, Worte, Handlungen, die ein negatives Ergebnis für mich bringen werden. Kann das Erzählen einer Lüge zu einem positiven Resultat für mich führen? Manchmal befinden wir uns in Situationen, wo wir das meinen. Zum Beispiel im Geschäftsleben. Es kann ja eine Situation geben, dass ich vergessen habe, eine Aufgabe für meinen Chef zu erledigen. Und dann kommt der Chef rein und fragt mich, na, haben Sie die Sache erledigt? Und dann könnte es sein, dass ich in Panik gerate innerlich und um meine Gehaltserhöhung fürchte und schnell im Geiste abwäge, ob ich die Sache sofort, wenn der Chef aus dem Zimmer ist, erledigen kann. Und wenn es eine klitzekleine Chance gibt, dass ich das schaffen kann, dann antworte ich, ja, alles erledigt. Obwohl das gelogen ist. Und am Jahresende bekomme ich tatsächlich die Gehaltserhöhung und mir scheint es dann in der Erinnerung so, als hätte meine Lüge dazu geführt, dass ich das Problem mit dem Chef gelöst habe und ich nun mehr Geld auf meinem Gehaltszettel stehen habe. Kann aus einer Lüge ein positives Resultat für mich resultieren? Kann eine Gehaltserhöhung aus einer Lüge resultieren? Nein. Aber wir verhalten uns im Alltag immer mal wieder so, als würde eine Lüge mir Geld bescheren. Wir haben den Glauben, dass negatives Verhalten reich macht. Die Banken betrügen und versenken das Geld anderer Leute und erhalten hohe Abfindungen. Kann Betrug die Ursache für Reichtum sein? Der Buddhismus und konkret das erste Gesetz von Karma sagt ganz definitiv nein. Freigebigkeit schafft Reichtum. Es muss die gleiche Qualität in der Ursache vorhanden sein, wie sie dann in der Wirkung erlebt wird. Dass wir im Alltag immer mal wieder glauben, negatives Verhalten bringt mir ein positives Resultat, das liegt in unserer menschlichen Natur. Wir leben unser ganzes Leben in dieser falschen Weltsicht. Wir wissen nie, wie sich das Verhalten der Menschen, die um uns herum sind, im Laufe des Tages ändern wird. Wir sind nicht sicher, ob unser Mann heute plötzlich mit ganz schlechter Laune nach Hause kommt oder in neutraler Stimmung oder gar mit Blumen in der Tür steht und einfach nur süß und freundlich ist. All das sind Resultate meiner eigenen Handlungen. Aber wann was erscheint, das allerdings scheint vom Zufall abzuhängen. Und ich weiß nicht mit Sicherheit, welches Ergebnis heute von welcher meiner Taten aus der Vergangenheit bewirkt wurde. Denkt drüber nach in der Zukunft in eurem Alltag. Denkt an das schwarze und weiße Karma, die kleinen Notlügen, die scheinbar funktionieren und die scheinbar einen Chef bewirken, der mir mehr Geld gibt. Das sind nicht die Ursachen für positive Resultate. Lüge ist schwarzes Karma. Die Gehaltserhöhung kommt aus einer anderen karmischen Quelle, aus dem weißen Karma der Freigebigkeit. Schaut euch euer Leben an. Falls jemand euch anschreit, ein Chef zum Beispiel, und ihr bleibt ruhig und schreit nicht zurück, dann habt ihr ein altes, negatives Karma abgearbeitet. Freut euch darüber und seht zu, dass ihr so viel positives Karma wie möglich schafft. Sprecht die Wahrheit, seid ehrlich, haltet euch an die 10 heilsamen Verhaltensweisen. Im Positiven wird erst die revolutionäre Kraft von Karma sichtbar. Keine gute Handlung, die du begehst, wird jemals irgendeine Art von Schmerz oder Leid verursachen. Jede gute Tat wird zu einem positiven Resultat für dich führen. Jeder positive Gedanke kreiert ein positives Resultat. Viele von uns denken, dass die großen Handlungen große Wirkungen hervorbringen und dass wir diese großen Sachen abstellen sollten. Wenn ich einen Menschen töte, das ist dann negatives Karma, klar. Also sollte ich das lieber nicht tun. Das stimmt. Aber viel, viel wichtiger für uns und unsere Zukunft sind die kleinen, die winzigen negativen Gedanken und Taten, die kleinen Notlügen, wenn man etwas zum Chef sagt, was nicht hundertprozentig stimmt. Das sind die Verhaltensweisen, die wir abstellen müssen. Denn von denen machen wir im Laufe eines Tages eine ganze Menge und das summiert sich dann. Die großen Sachen, wie töten, stehlen, Ehebruch begehen, die begeht man recht selten. Aber etwas zu nehmen, was mir nicht ausdrücklich gegeben wurde, und ein ganz kleines bisschen die Steuer zu optimieren, das verlockt schon eher. Denkt nicht, dass nicht jede noch so kleine negative Aktivität zu euch zurückkommt. Sie wird definitiv zurückkommen, genau wie die positiven. Das zweite Gesetz von Karma sagt, die Wirkungen sind größer als die Ursachen. Le Pel Cheva. Auch hier ist wieder die Analogie mit der Natur naheliegend. Samen wachsen. Aus einer nur wenigen Gramm leichten kleinen Eichel wird ein riesiger, tonnenschwerer Eichenbaum wachsen. Michel Michael erzählte einmal, dass neben dem Tempel in New Jersey ein Baum stand. Und eines Tages war ein großer Sturm und der Baum fiel um und er stürzte auf das Dach des Tempels. Sein Lehrer sagte zu Gishe Michael, geh du rauf auf das Tempeldach und schneide die Äste ab. Gishe Michael wollte nicht so gerne da hochklettern. Es war stürmisch und es regnete ganz doll. Er hatte Angst, runterzufallen. Und als er dann doch dort oben im Sturm und Regen auf der Leiter stand und mit klammen Fingern versuchte, die Äste abzusägen, da kam Gishe Michael die Idee, ich hätte den Samen dieser Eiche rausreißen sollen, vor 20 Jahren oder wann auch immer, als er noch eine kleine Pflanze war. Dann hätte ich jetzt nicht diese Mühe mit den breiten Ästen, die das Dach des Tempels bedrohen. Die Ursachen sind ganz klein, verglichen mit den Resultaten, die daraus erwachsen. Das ist ein physikalisches Grundgesetz. Wenn man sehr fortgeschritten ist in seiner Praxis, dann kann man im eigenen Geist die karmischen Samen reifen fühlen, sagt Gishe Michael. Die Samen drehen sich und wenden sich und wachsen an und vergiften den eigenen Geist. Wir können uns das so vorstellen, als würden so kleine genetische Chromosomendefekte dazu führen, dass das Baby missgebildet wird. Dasselbe ist beim Karma. Ein ganz winziger kleiner negativer Gedanke, wie ein kurzer Moment von Hass gegen einen Kollegen auf der Arbeit, wächst an und verschraubt sich und dehnt sich aus im menschlichen Geist. Versucht euch das doch mal vorzustellen, wie sich da der karmische Samen windet und dreht und wächst und den Geist vergiftet. Das soll wirklich so aussehen, sagt Gishela. Natürlich, das mag man einwenden, müssen auch die Rahmenbedingungen förderlich sein für den Samen, damit er wachsen kann. Also mit unserer Gartenmetapher, Wasser, Dünger und so weiter sind auch da. Und eine der Bedingungen, die Karma anwachsen lässt, ist Unwissenheit. Unwissenheit ist wie Wasser. Und das erklärt dann auch schon den Trick, wie man seinen Geist klären kann und warum ein Arhat, also jemand, der die Leerheit direkt erkannt hat, zwar noch die negativen Samen früherer negativen Handlungen im Geist liegen hat, diese aber nicht reif werden, da er die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass die karmischen Samen quasi aushungern und verdörren. Die Analogie mit dem Wasser, das wird im dritten Kapitel vom Abhidharma Kosha beschrieben. Jetzt Karma-Gesetz Nummer 3. Le majepa dangmitrepa. Man kann keine Wirkung erleben, wenn man nicht selbst die Ursache dafür gelegt hat. In Kurzfassung heißt dieses dritte Prinzip, erwarte nichts Positives, wenn du nicht vorher etwas Positives getan hast. Das Prinzip ist wieder einmal sehr einfach und logisch. Auch Jesus sprach davon. Pflanze einen Melonensamen und du wirst eine Melone ernten. Wenn du Dornen säst, wirst du Dornen ernten. Es funktioniert nicht so, dass aus schwarzen oder aus gar keinen Taten positive Wirkungen hervorgebracht werden können. Auch wenn du dich vor den Gurkensamen setzt und ganz inniglich und intensiv darum bittest, dass ein Orangenbaum mit schönen, süßen Früchten wachsen soll, das wird nicht passieren. Denkt einfach an die Samen von Gemüse oder Blumen oder Bäumen. Nur die richtigen Samen bewirken die Pflanze, die ich ernten möchte. Eine Gurke schafft eine Gurke. Eine Kastanie schafft einen Kastanienbaum. Aus kleinen Eicheln wachsen große Eichenbäume. Aus Zitronen entstehen Zitronen, aus Melonen kommen Melonen. Und so weiter und so weiter. Was kann man denn aber tun, wenn man sich selbst tatsächlich einmal dabei erwischt, wie man anfängt, schlechte Dinge über, zum Beispiel den Chef zu denken. Manchmal tendieren wir, also Entschuldigung, aber zumindest ich tendiere dazu, dass ich mich richtig reinsteigern kann in negative Gedanken. Der Chef hat das zu mir gesagt und das war ungerecht. Und ein paar Tage zuvor, da hat er jenes gesagt und das war auch doof und das hat mich verletzt und mit meiner Leistung ganz und gar nicht gerecht. Jedenfalls ich kann solche Gedanken minutenlang machen. Und wenn ich richtig auf Zinne bin und aufgebracht und ärgerlich, dann kann ich diese negativen und ärgerlichen und wütenden Gedanken auch stundenlang weiterführen. Alleine, nur in meinem Kopfe oder auch mit Kollegen und Freunden. Aber Jeder dieser Gedanken, jedes einzelne Wort über die Dauer dieses Ärgeranfalls schafft negatives Karma für mich. Jede Sekunde Ärger auf einen anderen Menschen führt dazu, dass ich in der Zukunft wieder und wieder ärgerliche Chefs erleben werde. Ich kreiere also selber negative Situationen für mich. Das Beste ist es, zu versuchen, sofort zu stoppen. Wenn irgend möglich, versucht, schon nach den ersten paar Sekunden aufzuhören. Stellt euch vor, dass jeder einzelne Gedanke nur schlechtes Karma bewirkt und neuen Ärger für dich selbst. So schnell wie möglich aufhören. Das muss unser Ziel, das muss Ziel unseres Trainings sein. Wenn du den ersten negativen Gedanken stoppen kannst, dann werden die anderen 24 oder 100 oder 1000 nicht kommen. Stoppt den ersten Gedanken. Sofort. Manchmal ist es allerdings so, man ist den ganzen Vormittag ärgerlich über irgendwas, das am Morgen geschehen ist. Wenn es uns dann aber gelingt, so gegen Mittag, vielleicht in der Mittagspause beim Essen, davon loszukommen von diesem Ärger, dann ist es eine große Leistung. Wir haben den Ärger gestoppt. Das negative karmische Resultat weiteren Ärgers wird nicht kommen. Wir sollten uns sehr daran erfreuen. Daran erfreuen, wenn es uns gelingt, auch nur einen einzigen negativen Gedanken zu unterbinden. Egal wie lange der Ärger vorher gedauert hat, nun habe ich ihn beendet. Das ist toll, das ist super, das ist ein Riesenerfolg. Manchmal mag man sich wundern, dass in den karmischen Regeln nicht explizit auf die Zeitspanne zwischen dem Setzen der Ursache und dem Erscheinen der Wirkung eingegangen wird. Arya Nagarjuna hat dazu in einem Text gesagt, es ist zu bedauern, dass man nicht sofort eine Schnittwunde am eigenen Arm hat, wenn man jemand anderen einen Schnitt zufügt. Wir haben großes Pech, dass unsere Rippen nicht genau in dem Augenblick brechen, wenn ich auf einen Käfer trete und ihm seinen Panzer zermalme. Die Rippen, meine Rippen, werden eines Tages zerbrechen, irgendwann in der Zukunft, und ich werde den Zusammenhang nicht herstellen mit der heutigen Tat. Unglücklicherweise gibt es da diesen zeitlichen Abstand. Nur deshalb, nur wegen dieses zeitlichen Abstands sind wir noch hier. Keiner von uns würde jemals eine negative Handlung begehen, wenn in dem Moment, in dem ich anfange zu lügen, um Geld zu erhalten, plötzlich alles Geld aus meinem Portemonnaie verschwinden würde. Dann würden die Menschen sofort aufhören zu lügen, um Geld haben zu wollen. Diese Zeitdifferenz ist das, was uns leiden lässt. Die Zeitdifferenz macht es uns so unendlich schwer, die Wirkung einer Ursache zuzuordnen. Es wäre sehr praktisch, wenn der Schnitt in meinem Arm genau in dem Moment passieren würde, wenn ich jemand anderen schneide. Dann wäre der Zusammenhang ganz deutlich und fühlbar und niemand würde jemals wieder eine negative Handlung begehen. Zurück zu den Ursachen. Du musst das Karma begehen, nur dann kannst du die Resultate erwarten. Das Buddha-Paradies kommt nur, wenn du die Ursachen dafür legst. Also die drei grundlegenden Pfade, die drei grundlegenden Geisteszustände erarbeitest. Lamtsum, Namtsum. Nun zum vierten Prinzip von Karma. Le, Jepe, Chu, Mitsava. Wenn eine Handlung begangen wurde, wenn also die Ursache gelegt wurde, wird es zu einer Wirkung kommen müssen. Keine Handlung, die ich begangen habe, kein karmischer Same geht einfach so weg. Er geht nicht irgendwo rund um einen anderen Planeten hinten bei Pluto verloren. Das ist unmöglich. Und das ist wirklich sehr beängstigend. Jeder kleine negative Gedanken, den ich an der Arbeit habe, wächst und wird eine Wirkung werden. Geshe Michael spricht davon, dass er das manchmal sogar fühlen kann. Mist, ich habe gerade ein weiteres negatives Karma gemacht. Es wird nicht weggehen. Ich muss das Resultat erleben. So ein Mist. Aber mit viel Übung und wenn du gut wirst in deiner Selbstbeobachtung, dann kannst du es schaffen, deinen Geist in der Millisekunde direkt nach dem negativen Gedanken einzufangen. Du bist dir dann bewusst und betrübt darüber, dass du dir selbst soeben wieder einmal einen Stolperstein in deine eigene Zukunft geworfen hast. Und du beginnst diese Tat, dieses Karma wirklich wie einen konkreten Gegenstand zu erleben. Und ein Zeichen dafür, dass du eine gute buddhistische Praxis hast, ist immer, dass du denkst, es wird alles schlimmer. Dein Geisteszustand oder dein Verhalten anderen gegenüber wird nicht in echt schlimmer. Du bemerkst nur zum ersten Mal, was da wirklich los ist. Du siehst erstmals, was du alles normalerweise gedacht und getan hast, wo du nie drüber nachgedacht hast. Aber, und das ist die gute Nachricht, mit mehr und mehr Übung kannst du dahin kommen, dass du schon in der Millisekunde, wenn du einen ärgerlichen Gedanken hast, das merkst und den Gedanken abstellen kannst. Das war das vierte Prinzip von Karma. Das zweite große Thema der heutigen Klasse befasst sich mit 6 Leiden unseres menschlichen Daseins. Die 6 Probleme des menschlichen Lebens sind: Problem Nummer 1. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Nyepa, Mepei, Nyepa. Das erste Problem, das wir als menschliches Wesen haben, ist das, dass es keine Sicherheit gibt. Wir haben nicht die Probleme eines Tieres, das permanent Angst haben muss, dass die Fressfeinde mich sehen und mich töten und verspeisen wollen. Alle Tiere haben diese Angst. Immer. Ihr ganzes Leben verbringen sie in diesem Angstzustand. Wir als Menschen haben sozusagen diese Angst nicht. Unsere Situation ist von Unsicherheiten geprägt. Unsicherheit ist quasi das Motto des menschlichen Lebens. Wir wissen nicht, was im nächsten Moment geschehen wird. Das ist eines unserer großen Probleme. Das ist das zentrale große Problem. Es gibt keine Sicherheit und insbesondere, wenn die Gesetze von Karma stimmen, dann wissen wir nicht, was uns als nächstes widerfahren wird. Das zweite Problem des menschlichen Daseins ist, dass wir niemals zufrieden sind. Nyongpa, Mepei, Nyepa. Es gibt keine Befriedigung. Eine Eigenart des menschlichen Wesens ist es, niemals zufrieden zu sein. Wir wollen stets mehr haben, als wir bereits haben. Ich habe zwar einen guten Job, sagen wir als Sachbearbeiter, aber dann möchte ich doch lieber Abteilungsleiter werden oder sogar der ganz große Chef. Das ist unsere menschliche Natur. Wir wollen immer mehr. Das dritte Problem des menschlichen Daseins ist die Tatsache, dass wir wieder und wieder sterben müssen. Dass wir wieder und wieder unsere Körper loswerden, immer wieder und wieder müssen wir sterben. Lu, Yangne, Yangdu, Doorway, Nyepa. Die ersten beiden Probleme beziehen sich auf dieses Leben, das wir jetzt führen, und wir können das nachvollziehen. Das dritte Problem allerdings ist nicht so leicht nachvollziehbar. Die wenigsten von uns hier in der westlichen Kultur sind mit der Idee von Wiedergeburten aufgewachsen oder vertraut. Für uns hört es sich fremd an, wenn gesagt wird, dass das Leben nun der Anfang ist und wir seit unendlicher Zeit immer wieder neue Körper angenommen haben und immer wieder sterben mussten und neue Körper annehmen. Das vierte Problem des menschlichen Daseins ist, dass wir wieder und wieder wiedergeboren werden. Yang Yang, Ying Zhang, Jorwei, Nyepe. Nummer 3 und 4 gehören zusammen. Denn zuerst sterben wir und dann müssen wir wieder einen neuen Körper annehmen. Und dann sterben wir wieder und dann nehmen wir wieder einen neuen Körper an. Ohne Anfang, ohne Ende. Das fünfte Problem des menschlichen Daseins ist, dass wir Höhen und Tiefen erleben. In unserem Leben immer wieder geht es auf oder ab. In einem Moment fühlen wir uns gut und obendrauf und im nächsten Augenblick fühlen wir uns schlecht und sind down. Yang Yang, Tormendu, Jowei, Nyepa. Heute erhältst du eine Beförderung und kriegst einen super Titel und nächstes Jahr geht die Firma pleite und du bist draußen und arbeitslos. Es ist ein permanentes Auf und Ab. Das Leben ist wie eine lange Achterbahn. Immer geht's mal rauf und dann geht's wieder runter. Das sechste Problem des menschlichen Daseins ist, dass wir letztendlich alleine sind. Jok, Mepe, Nyepa. Wir sind ganz alleine, wenn wir die Welt verlassen müssen. Niemand und nichts kann mit uns kommen. Insbesondere gilt das natürlich für den Tod. Kein Freund, kein Ehemann kann mich begleiten. Auch wenn ich am Sterbebett meines Mannes sitze und seine Hand halte, er muss alleine gehen. Und eines Tages ist es für mich genau dasselbe. Auch wenn jemand an meinem Sterbebett sitzt. Keiner kann mir helfen, ich muss alleine gehen. Irgendwann wirkt keine Medizin mehr und keine Freunde, keine Familie. Diese 6 Probleme zeigen uns ganz deutlich, dass wir uns nicht verlassen können auf die weltlichen Dinge. Weder auf unsere Gesundheit, noch auf die Gegenstände, für die wir so hart gearbeitet haben, weder der tolle Job, den wir jetzt haben, und das Geld, weder die Führungsposition, die ich mir in meiner Firma erarbeitet habe. Nichts davon nützt mir. Auch unsere Partner und Freunde können uns nicht wahrlich helfen und bei uns bleiben im Tode. All diese weltlichen Dinge helfen uns nicht. Wir sollten Entsagung üben von diesen falschen Dingen. Und das leitet nun direkt weiter zum letzten Thema der Klasse heute. Woran erkenne ich, dass ich Entsagung entwickelt habe? Nyinzen kuntu tapa dunyalo yungna deitse nyengyung kiepa lak. Wann weiß ich, dass ich diesen ersten Geisteszustand der drei grundlegenden Geisteszustände erreicht habe? Die Übersetzung des tibetischen Textes, den ich eben gelesen habe, der lautet: Entsagung ist dann erreicht, wenn ich Tag und Nacht über nichts anderes mehr nachdenke, als aus diesem Kreislauf an Wiedergeburten und Leiden herauszuwollen. Ich sag's nochmal: Entsagung ist dann erreicht, wenn ich Tag und Nacht über nichts anderes mehr nachdenke, als aus diesem Kreislauf an Wiedergeburten und Leiden herauszuwollen. Was ist die Messlatte? Anhand welcher Kriterien weiß ich, dass ich nun tatsächlich Entsagung erreicht habe? Die Definition des Buddhismus sagt: Ich habe dann Entsagung entwickelt, wenn ich eben Tag und Nacht über nichts anderes mehr nachdenke, als aus diesem leidhaften Dasein, aus diesem Samsara herauszuholen. Das ist die Messlatte, anhand derer wir kontrollieren können, ob Entsagung da ist in uns. Was ist das Gegenteil von Samsara? Befreiung ist das Gegenteil von Samsara. Befreiung wovon? Befreiung von dieser Art des Daseins, mit einem Körper, der krank wird und sterben wird, und Befreiung von einem Geist, der Ärger erlebt und wütend ist, und Befreiung von einem Chef, der mich anbrüllt, und Befreiung von einem Leben, in dem ich nicht vorherbestimmen kann, was mir als nächstes geschehen wird. Befreiung von solchen weltlichen Problemen wie: Wird mein neues Buch erfolgreich sein? Werde ich den neuen Job bekommen? Werde ich einen Mann haben, der mich immer liebt und bei mir bleibt und mir treu ist? Befreiung von den weltlichen Problemen und dem Leiden insgesamt. Und dafür, für diese Befreiung, brauchen wir die drei Pfade, diese drei Geisteszustände. Und als erstes Entsagung von diesen weltlichen Problemen und Leiden. Das ist die Klasse für heute. Danke für die vielen Momente von Bewusstsein. Gemeinsam haben wir jetzt in diesem nach dieser guten halben Stunde, 39 Minuten, viele wunderbare, positive, weiße, karmische Samen gelegt. Das ist ein großer Grund zur Freude. Ich danke euch. So, und jetzt natürlich noch, wer noch will, die ein oder andere Befragung möglich. Hallo? Ist noch einer da? Ein Geistkontinuum?
Ja, aber ich habe keine Frage.
Hallo?
Hallo. Hast du wunderbar gemacht, Beate.
Danke, Ulla.
Ja, hören, wirklich gerne.
Ich bin so? Auch so müde, um was zu fragen.
Habe ich euch müde geredet?
Nee, ich war schon vorher müde.
Okay.
Ulla schreibt gerade, da kommt bestimmt, kommt keine Frage, nur das Feedback.
Was? Ja.
Also es hörte sich alles ganz einleuchtend an, deswegen könnte ich jetzt so ad hoc auch keine Frage formulieren.
Ja, das ist immer erstaunlich. Das, eigentlich ist es logisch und einfach, nur nochmal hat man dann doch den einen und den anderen und den dritten und den vierten Knoten vor der Nase.
Ja, das kommt immer im Alltag, ne, wenn man vor den Situationen steht oder wenn man schon längst reingeschlittert ist ohne und es dann erst merkt, dann kommen so die Fragen.
Ja, was ich am schwierigsten finde, ist tatsächlich dieses schnell aufhören mit negativen Geisteszuständen, also mit Ärger oder mit Klatsch und Tratsch oder mit was auch immer. Also da das hinzukriegen, diese Millisekunde zu erwischen, wo man so merkt, jetzt habe ich, um es mal ganz brutal zu sagen, Scheiße gebaut und negatives Karma gemacht und dann da irgendwie, manchmal finde ich, also ich finde definitiv manchmal nicht den Ausweg. Also dieses, den Stopp im eigenen Geist, also da irgendwie so eine Anker hinzuwerfen und sagen, aus wie Maus, ne, jetzt ist mal. Ja, da bin ich noch am Üben.
Also eine Frage kommt mir auch noch, die ist ein bisschen so ähnlich wie was du jetzt gerade gesagt hast, und zwar wenn man in einer Situation drinsteckt und also das Gegenüber oder die Gegenüber fangen an, über irgendjemanden zu tratschen und zu klatschen und so weiter. Und sagt man dann gar nichts oder sagt man dann hört auf oder wie verhält man sich in so einer Situation?
Na, das hängt ja auch vom Kontext ab. Also wenn das, weiß ich nicht, Geschäftsleute sind, die mit Dama nichts zu tun haben und dann denke ich mir, ist es am sinnvollsten, wenn man selbst nicht mitmacht und versucht, das Thema zu wechseln. Das ist dann meine einzige Strategie. Mhm. Wenn es jetzt ein Zusammenhang, also so eine Gruppe ist, meinetwegen wie hier unsere DCI-Gruppe oder irgendwas oder hier in der Gruppe, ne? Mhm. Dann würde ich schon sagen, dann müssten wir gegenseitig auch aufpassen, dass wir das so schnell wie möglich unterbinden.
Aber man macht sich nicht in Anführungsstrichen mitschuldig, wenn man dann einfach nichts sagt, also nicht mit einsteigt, aber auch die anderen nicht da drin und also jetzt ad hoc vielleicht keine Idee haben, wie kann ich die jetzt umlenken oder so.
Naja, also ich meine, du, das liegt, dein eigenes Verhalten ist ja das, was du in der Macht hast, in deiner Macht hast. Und dein eigenes Verhalten kann ja nur darin bestehen, steige ich drauf ein, sage ich, ach, ich habe da auch was mit dem erlebt, dass wenn das noch irgendwie, ne, hört euch das mal an, damit das noch schlimmer wird. Oder ob ich dann in dem Moment eben lieber den Mund halte und tatsächlich versuche, keine Ahnung, ne, was zu sagen oder manchmal auch einfach zu sagen, ich muss jetzt mal zum Klo oder weggehen aus der Situation oder was auch immer, ne? Mhm. Ich glaube, also wir können ja nur für unseren eigenen Geist erstmal primär sorgen und dafür sorgen, dass der einigermaßen ordentlich wird. Mhm. Ich habe hier gerade von der Brigitte, genau, einen, wie heißt das, Chat, also Text, einen Satz. Ja, mir fällt der Name nie ein. Sie schreibt, ich versuche eher dann die guten Seiten des Bequatschten zu betonen.
Mhm.
Und das.
Ja, auch. Ne? Auch gut.
Genau. Und das, Ulla Wibniewski hat geschrieben, Gisela sagt, Entschuldigung, ich muss auf die Toilette.
Geht man unter Umständen dreimal im Gespräch auf die
Toilette. Zum Beispiel. Ich hab's an der Blase. Muss man nur aufpassen, dass man da auch nicht zu viel lügt.
Hallo?
Ja, hallo.
Eva, ich habe vielleicht sehr, sehr naive Frage, aber ich wage mich, sie zu stellen. Also, ich bin im katholischen Glauben erzogen und jahrelang habe ich als Katholiken gelebt. Und bei uns, es war so, dass man eigentlich lebt nur einmal. Und wenn man stirbt, geht man in den Himmel oder Hülle oder in den Zwischenraum. Aber nie wurde es gesagt, ob das tatsächlich jenseits existiert, mit so viel Sicherheit, wie man im Buddhismus sagt. Wurde immer gesagt, was eigentlich später wird, wissen wir nie genau. Keiner ist von jenseits zurückgekommen. Im Buddhismus, vor allem als ich jetzt diese 6. Klasse Reden gelesen habe, da steht so da mit Sicherheit, dass wir wieder und wieder und wieder geboren sind. Mag sein, dass es kindische Frage ist, aber ich möchte sagen, woher wissen wir das, dass wir wieder und wieder geboren werden?
Naja, der Buddhismus sagt dazu, dass es es gibt diese logische Beweiskette, also Der Körper stirbt, das wissen wir alle. Materie an sich ist aber, das ist sozusagen ja das Gesetz der Naturwissenschaften. Ich glaube, das hängt irgendwie mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammen, um es mal jetzt fachlich zu sagen. Also Materie ändert zwar die Erscheinungsform, also Häuser zerfallen und werden dann zu Mörtel und zu irgendwelchen Kleinteilen und dann irgendwann wird wieder was anderes draus. Aber die quasi die Energie oder die Materie als solche, die geht nicht verloren. Also es wird nicht plötzlich mehr Staub auf der Welt geben oder weniger Staub, sondern es ist immer gleiche Anteile von Materie auf der, hier in unserem naturwissenschaftlichen Prinzipien, also in dieser Welt, die nach diesen Prinzipien funktioniert. Und der Geist hat ja eine ganz, ganz andere Qualität von als der Körper, aber wo soll er herkommen? Er kann ja auch nur aus Geist kommen. Und welchen Ort hat denn Geist? Und welche, also diese Momente, die hintereinander geschaltet sind oder die wir so als Momente erleben, ne? Eine Sekunde, noch eine Sekunde, noch eine Sekunde, noch eine Sekunde von Geist, ist anfangslos. Und dieses Thema anfangslos und endlos ist natürlich auch ein Konzept, was, also in meinem Geist zumindest, irgendwie kaum vorstellbar ist. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ich kann da wirklich nur dann hingehen und sagen, wenn authentische Quellen, denen ich vertraue, weil viel anderes gesagt wird, meinetwegen im Buddhismus oder von guten Lehrern, wo ich selbst merke in der eigenen Erfahrung, okay, das stimmt und das ist in Ordnung, dann gehe ich mal davon aus, dass sie mich da nicht beschubsen wollen und mir nicht irgendwelche Sachen erzählen, die nicht stimmen. So, und dann kann ich da einfach nur vertrauen und sagen, ja, dann wird es wohl so sein. Aber den Beweis erbringen, im Sinne von, ich sehe das oder ich fühle das oder ich habe da irgendwie einen ganz direkten Zugang im Geiste zu, das ist ganz schwer. Ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn man dann irgendwann endlich zum Buddha geworden ist. Ich meine, ich bin auch katholisch aufgewachsen, also ich kenne das alles gut, ne? Mhm. Ich war mir allerdings auch, muss ich ehrlich sagen, das Schönste war natürlich zu sagen, okay, dann geht mal beichten und alles ist wieder fein, ne? Aber
ja, also kann man sagen, dass alles basiert wieder auf dem Glauben, ne?
Naja, also Glauben...
Ja, Logik. Oder sagt er jetzt Logik? Logik auch.
Ja, also da würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, einfach nur ein anderes... also nicht so ein, wie soll ich sagen, also der, ich würde es nicht als Glauben sehen, so im Sinne von, ich glaube an einen Schöpfergott, da sitzt einer mit einem langen Bart und der hat dann irgendwie in 7 Tagen und dies und das gemacht und der entscheidet dann über mein Leben. Das ist, weiß ich nicht, gut, also das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht so glauben kann und da stelle ich mir lieber vor, es gibt Ursache-Wirkungszusammenhänge, weil ich die, ja, weil ich damit aufgewachsen bin, weil da ja, ne, tatsächlich eine Ursache, also eine qualitative Ursache immer dasselbe Ergebnis erwirkt, ne? Und letztendlich das, was vorhin im Teaching, was ich versucht habe, in der Logik darzulegen, ist der Beweis und der erscheint fremd, denke ich mal, jetzt in diesem anderen Kulturkreis, weil es ist ein östlicher Gedankengang und keiner aus der westlichen, katholischen oder christlichen Philosophie. Aber wenn man irgendwie, weiß ich nicht, genauso lange drüber nachdenken würde wie über katholische Kirche oder was man da erlebt hat in den letzten 20, 30 Jahren, wird man vielleicht auch verstehen können, dass es funktioniert und dass diese Logik auch funktioniert, auch tatsächlich gilt.
Ja. Danke dir.
Also wenn ich hier nur ganz kurz was dazufügen kann, ich glaube, was man mit Glauben meinte, war die Frage nach, muss ich einfach blind vertrauen, blind glauben, was mir jemand erzählt? Oder, so wie du die Beweisführung eben vorher gegeben hast, gibt es Möglichkeiten, das logisch nachzuvollziehen? Und so wie ich das bisher verstanden habe, in dem, was ich auch gelernt habe, gibt es die Möglichkeit, wirklich einen logischen Beweis zu haben. Nur, auch was du gerade eben gesagt hast, ich glaube, man braucht für sich selber viel Geduld, um das sacken zu lassen, wenn man bisher nicht an Wiedergeburt geglaubt hat. Weil das ist echt eine Riesenidee, ne? Also, der Glaube an Wiedergeburten verändert dein komplettes Weltbild. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wenn man gerade mal eben heute an der Haustür damit konfrontiert wurde, ist es klar, dass man das nicht sofort versteht, auch wenn da Logik angeblich dahinter ist, ne?
Naja, aber der logische Beweis ist ja nichts anderes, als zu sagen, der jetzige Moment von Bewusstsein muss einen Vorhergehenden haben. Und wir erinnern uns an bestimmte Dinge, die wir gemacht haben, weiß ich nicht, in der letzten Stunde oder vor 2 Stunden oder auch selbst vor 10 Jahren. Ne? Kann man sich an einzelne Erlebnisse erinnern. Wo sollen das herkommen? Das heißt aber, diese, und wir haben es nur einfach, das ist der einzige Beweis und der ist uns nur nicht vertraut.
Genau.
Ne? Und das ist genau wie wir eben, ja. Wir müssen uns einfach erst dran gewöhnen und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jeden Tag 5 Minuten drüber nachdenkt und diese Logik versucht nochmal in sein eigenes Leben hineinzufummeln und mit dem eigenen Geist nachzuvollziehen in der Meditation, kann da das wachsen.
Ja, aber da wollte ich das einfach nur nochmal bestätigen, weil wenn du dir diesen logischen Beweis genauer anguckst, dann macht der absolut Sinn, ne? Klar, woher soll das herkommen und so weiter und so fort. Aber dann, wenn man, wie gesagt, so und so viele Jahre, 30, 50, 80, nicht über diese Logik nachgedacht hat, dann muss man erstmal dreimal hinterfragen, wie bei allen Sachen, wie bei 2 plus 2 ist 4, das ist ja logisch, aber vorher habe ich eben nicht drüber nachgedacht. Ich habe halt immer 3 Äpfel gegessen und so, ne? Also, oder Donuts oder was weiß ich. Aber das muss man eben einfach mal sacken lassen. Und soweit ich informiert bin, gibt es, glaube ich, auch noch andere logische Beweisführungen, die für den Geist sprechen, wobei das mir, die mir bekannteste war und die ich auch wirklich gut finde. Also, und du hast es auch gut rübergebracht. Also sacken lassen, ja?
Ja, naja, nicht sacken lassen und dann nicht wieder drüber nachdenken, sondern so wie so ein kleines, wie soll ich sagen, kleines Schätzlein einfach mal hüten und jeden Tag ein bisschen angucken, sei es in der Meditation, sei es immer beim Mittagessen, ist ja wurscht egal wann. Also, wie gesagt, nicht einfach sacken lassen und weg, sondern...
Nein. Genau. Die 3 Äpfel auch wirklich
sacken essen. Lassen und lieb haben jeden Tag.
Ja. Okay, danke schön.
Gerne. Ja, wenn... Noch? Ulla? Ulla Bettmer?
Ja.
Bist du da?
Ja.
Alles gut?
Ja, alles super. Ich habe gehört.
Alles klar. Gut. Ja, dann... Wollte ich jetzt auch nicht, also... Kann ich eigentlich nur unseren ganzen Geist kontinuieren. Viel Freude bei der Beweisführung für zukünftige und für vergangene Leben wünschen. Und dass wir möglichst noch ein langes, zukünftiges, gemeinsames Leben haben. Und in diesem Leben das schaffen, die Buddhaschaft zu erreichen.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe
sehr schön. Elena, auf geht's.
Aber guck mal, also, wenn wir uns jetzt dafür interessieren oder Interesse zeigen zu dieser Praxis oder zu dieser Lehre, zu Dharma, und warum haben wir das in vorherigen Leben nicht geschafft, also Buddha zu Stand zu erreichen?
Ach, ich glaube, das ist jetzt viel einfacher, als man denkt. Also wenn man sich überlegt, bist du mit jedem Tag deines Lebens, mit jedem Gedanken, den du in den letzten, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich jetzt 35 Jahre alt sein, 35 Jahren gehabt hast, so zufrieden, dass du weißt, du hast nur positive Gedanken gehabt, nur positive Taten gemacht, nur positive Worte gesagt, zum Wohle aller anderen Wesen? Mit dem Wissen um sozusagen die Leerheit und wie die Dinge entstehen und um Karma und Emptiness, also Karma und Leerheit. Ja, dann glaube ich, ist die Frage dann ganz schlicht beantwortet, weil wo soll es herkommen, ne? Also und wenn man nicht die Ursachen legt.
Und Leben zu lieben, dann können wir da mal lehren und kommen nicht voran oder wie?
Nein, wir kommen ja voran, aber wir haben natürlich auch ein Päckchen am Bein, ne? Also ich glaube da, wir können jetzt nur, wenn wir wirklich verstehen, dass es machbar ist und wie der Weg ist dahin, nämlich jetzt zum Beispiel mit diesen 3 grundlegenden Pfaden oder den grundlegenden Geisteszuständen, die wir hier gemeinsam angefangen haben zu lernen, das ist wirklich der definitive Weg dahin. Und es kann gut sein, dass, ich meine, das ist ja auch Mutmaßung, aber es ist auch egal eigentlich, wie das im letzten Leben war, dass wir jetzt sozusagen uns auf den Hosenboden setzen und jetzt sagen, okay, dann habe ich jetzt eine riesengroße Chance, das hinzukriegen. Und wenn ich jetzt da nicht wirklich mich am eigenen Schopf nehme und sage, okay, das lohnt jede Energie, da dran zu bleiben und zu lernen, zu kontemplieren, zu meditieren und ja, zu versuchen, so viel weißes Karma wie möglich anzulegen und zu tun, dann wären wir natürlich eigentlich ziemlich behämmert. Also ich glaube, das ist das, was jetzt ansteht, darüber nachzudenken und zu sagen, was das für eine Chance ist. Und das dann eben nicht wieder aufs Sofa zu fallen und zu sagen, ja, dann tue ich mal lieber nichts, sondern dran zu bleiben und weiter zu üben und weiter zu üben und weiter zu üben.
Darf ich mich hier nochmal kurz einschalten? Oder, Elena, bist du?
Ja, ist schon okay. Dabei, alles ja. Gut?
Ja. Also ich bin ja auch erst ganz, ganz neu im Dharma, irgendwie erst seit April und so. Aber was ich jetzt in diesen paar Monaten, was mir immer bewusster wird, und was ich auch ganz oft von Gishula nochmal gehört habe, ist die Tatsache, obwohl es irgendwie so aussieht, als wenn heute in der westlichen Kultur sich immer mehr Menschen für Dharma und diese Richtung interessieren, die Tatsache, dass wir so viel gutes Karma angehäuft haben, dass wir die Möglichkeit heute haben, Dharma zu lernen und zu verstehen, wo die Dinge wirklich herkommen. Das ist eine echte Seltenheit. Und das, also das ist was ganz Besonderes, Spezielles. Und das muss man auch erst zu schätzen lernen. Also es ist ja, was wir für die Buddhaschaft brauchen, ist unter anderem das Verständnis von den Dingen, die korrekte Welt sich, richtig?
Ja.
Genau, und dass wir so weit sind, dass wir anfangen, das zu lernen und zu studieren, das ist nicht gesagt, dass wir das in allen Leben vorher so hatten. Ganz und gar nicht. Also das macht uns ganz besonders momentan, sagt er immer.
Ja. Genau, und das macht uns besonders, das kann uns stolz machen, das kann uns Freude machen, dass wir wirklich sagen, oh, wie wunderbar ist das denn? Dass man sich wirklich auch jeden Tag versucht, da wieder dran zu erinnern, weil meine Erfahrung in meinem Leben ist, wenn ich mit einem freudvollen Geist an Dinge herangehe und sage, ach Mensch, das ist eine tolle Chance und ach, hier, ich Hände reiben und wie schön ist das denn, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, jetzt heute Abend zum Beispiel diesen Kurs machen kann. Das ist toll und das ist ganz, ganz wunderbar. Nur meistens machen wir viele Dinge, die schön sind und die toll sind, einfach so unbewusst oder so ohne Wertschätzung. Und das zu machen, und es gibt aber auch viel mehr Kraft, wenn man es mit Freude macht. Und das, wenn man weiß, das ist etwas sehr, sehr, sehr Besonderes und etwas sehr, sehr Schönes und Heilsames und ja, durch und durch toll. Und dann kommen manchmal ein paar Rührungstränen und denken wir mal, oh Mann, wie ist das klasse und so. Und könnte man das doch für andere, das könnten doch alle anderen das auch so erleben, nicht denn? Naja, gut, und dann geht's weiter.
Ja, genau. Und ja, es ist schon sehr besonders. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt persönliche Geschichte, aber so wie sich mein Leben seitdem ich mit Dharma konfrontiert wurde, verändert hat, also das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Ich habe meine 30 Jahre vorher irgendwie andauernd immer mit diesem ganzen gleichen Gedankengängen verbracht, ne? Und ach Mensch, wenn der doch so gemein zu mir war, dann bin ich mal gemein zurück. Und mit ein bisschen Verständnis, natürlich je tiefer das Verständnis wird, desto tiefer wird auch die Erfahrung, aber mit ein bisschen Verständnis hat sich dann plötzlich mein ganzes Drumherum ziemlich stark verändert, ne? Und also ich tanze die ganze Zeit jeden Tag im Kreis und sage, oh Mensch, danke, danke, das ist ja unglaublich und so. Mama hält mich auch schon für ein bisschen seltsam, aber das macht ja nichts. Also ja. Lege ich euch mal ans Herz, ne? So ein seltsames Verhalten und so.
Naja, aber das ist ja auch nur der Beweis dafür, dass es funktioniert. Ne? Also ja. Und das sind, glaube ich, auch die Momente, wo man manchmal innehalten sollte, um das zu sehen, weil das ist wie weiß nicht, wie bei Kindern. Wenn die wachsen, die Eltern sehen nicht, wie die Kinder wachsen jeden Tag. Das, ich meine, wenn dann alle, keine Ahnung, alle Vierteljahr die Großeltern kommen und sagen, oh, bist du groß geworden, ne? Und die Eltern sagen, ja, wieso? Wie immer, ne? Das sind ganz normale Phänomene, dass das, was in seinem eigenen Geist und Körper passiert, zu dicht dabei ist, als dass man da wieder immer mal von außen so reflektierend hinguckt. Und ich glaube, wenn man das versuchen könnte, das zu sehen, wertzuschätzen und auch zu wissen, wo es herkommt. Ne, zu wissen, dass das, also dass die Ursache dafür, dass es mir jetzt so gut geht, tatsächlich dieses Geistestraining ist. Dass ich über die Jahre und Gott sei Dank sogar schon über Jahrzehnte hinweg also ganz wunderbare, hochqualifizierte Lehrer gehabt habe, die mir da so beigestanden haben und Stückchen für Stückchen sich in meinem Inneren und in meinem Äußeren auch viel, viel, viel zum Positiven gewendet hat. Und das ist, was ich vorhin ja sagte in der Klasse, diese Zeitdifferenz, das ist ja eigentlich das eigentlich Böse, weil wir nicht wissen, warum geht's mir heute so gut? Was ist es genau gewesen, was dazu geführt hat, dass ich jetzt das und das habe oder dass ich das empfinde oder dass mein Lebenspartner hier mit einem Strauß Blumen vor der Tür steht und irgendwie zuckersüß ist und lieb und wunderschön und ach, nun die Beziehung immer besser wird ja. Was habe ich genau dafür getan? Ne? Das wäre ja nicht das, was natürlich meine Neugierde auch anstachelt. Dann können wir uns aber trotzdem ganz entspannt zurücklehnen und sagen, die Grundregeln sind super, super, super einfach. Also man könnte sie fast primitiv nennen. Das ist wirklich so von banal zu sagen, wenn ich was Positives tue, muss was Positives kommen. Punkt. Also wo ist da irgendwie, da muss man, glaube ich, nur 5 graue Zellen für haben. Mehr muss man nicht haben. Und dann das Anwenden, das ist, glaube ich, dann ist man schon gerettet. Ja, dann würde ich jetzt vorschlagen, anwenden, entspannen, erfreuen.
So. Und bis nächste
Woche. Genau, und bis nächste Woche.
Vielen Dank nochmal, das war ganz toll heute.
Ja, also an euch, vielen Dank für die vielen Geistesmomente.
Okay. Bis nächste Woche, tschüss.
Ja,
tschüss.